Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
Ich freue mich. Herzlich willkommen hier in den Berliner Festspielen bei den Thementagen Reflexe und Reflexion. Gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Medienpartner ist Deutschlandfunk Kultur und diese Sendung zeichnen wir auf am 15. Juni in den Berliner Festspielen. Der 7. Oktober, der Gaza-Krieg und die Debatte in Deutschland, die führen zwei Menschen an Schulen, in Trialogen im gesamten Bundesgebiet. Shai Hoffmann, Deutsch-Israeli, und Joanna Hassoun, Deutschland-Palästinenserin. Und die gehen da in Trialoge, so nennen sie das, und sagen den Schülerinnen und Schülern, mit denen sie sprechen, dass natürlich sich alle sicher und aufgehoben fühlen sollen und auch keine Angst haben sollen, aber sie wünschen sich für die Diskussion nicht ein Safe Space, sondern ein Brave Space. Und den wünsche ich mir auch für unsere Diskussion und die Debatte in Deutschland und wünsche ich mir auch für dieses Panel, also den Mut haben zuzuhören, Meinungen zuzulassen, in die Diskussion zu gehen und Dissens auch auszuhalten. Und ich freue mich sehr über dieses mutige, kluge und engagierte Panel. Alena Jabarin, freie Journalistin, Per Leo, Historiker und Autor, und Meron Mendel, Historiker und Autor. Wenn wir über den Nahostkonflikt reden in Deutschland, worüber reden wir da eigentlich, Per Leo?
Ich glaube, die entscheidende Einsicht wäre, dass wir, Sie haben es mit Ihrer Frage ja vorformuliert, wenn wir, man könnte elliptisch ergänzen, in Deutschland über den Nahostkonflikt reden, reden wir über zwei Kontexte. Wir reden einmal über die reale Sache, einen realen, höchst komplexen, seit gut 100 Jahren stattfindenden Konflikt in einer fernen Region der Welt. Und wir reden über unsere eigene Welt und die Frage, wie dieser Konflikt bei uns kommuniziert wird, wie wir damit umgehen, welche Implikationen er für uns hat. Und ich würde sagen, wenn man diese Unterscheidung macht, sagen wir mal, nennen wir das eine den realen Nahostkonflikt und das andere den symbolischen Nahostkonflikt, der hier zu allen möglichen Übersetzungen führt, zu Projektionen, jedenfalls eine ganz eigene Realität schafft, wäre mein Plädoyer dafür erstmal, man kann auf beide Seiten gucken, aber meine Perspektive ist eigentlich immer stärker die auf Deutschland, auf unsere Gesellschaft, auf unsere Welt und sich zu fragen, was passiert eigentlich hier, wenn wir über diesen Konflikt reden, wenn wir ihn diskutieren, wenn wir ihn teilweise mimikrihaft verdoppeln, wenn wir selber diesen Konflikt hier bei uns sozusagen auf die Bühne bringen. Das wäre die Perspektive, die man, glaube ich, unterscheiden muss von der realen Konfliktperspektive dort. Und dann, wenn man das tut, kann man sich auch fragen, wie hängen diese beiden Dinge eigentlich zusammen?
Bleiben wir vielleicht erst noch bei dem in Deutschland. Alena Jabarin, worüber reden wir, wenn wir hier in Deutschland den Nahostkonflikt verhandeln?
Jetzt kann ich gleich, was ein bisschen absurd ist, weil er mit mir auf einem Panel sitzt, kann ich gleich Meron Mendel zitieren. Ich glaube, wir reden über uns selbst. Wir reden kaum über das, was wirklich vor Ort sich abspielt. Jetzt natürlich nach dem 7. Oktober ist es nochmal eine ganz andere Situation, aber auch in den Jahren zuvor schon nicht. Und wenn ich dir direkt widersprechen kann, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, dass du dir wünschen würdest, dass wir mehr schauen, wie wir eigentlich darüber sprechen, sehe ich das einerseits als Journalistin, aber auch als Palästinenserin anders. Ich würde mir wünschen, dass wir endlich mal sachlich darüber sprechen würden, was vor Ort eigentlich passiert. Und vielleicht als kleines, anschauliches Beispiel. Ich habe 3 Jahre für die Konrad-Adenauer-Stiftung gearbeitet in Ramallah. Und wir haben sehr, sehr viele Delegationen dort empfangen. Und das waren Menschen, gebildete Menschen, das waren JournalistInnen, das waren Reisen der Bundeszentrale für politische Bildung, das waren Axel Springer-Volontäre. Ich habe halt immer wieder erlebt, wie für diese Menschen eine komplette Welt zusammengebrochen ist, wenn sie die Realität on the ground sozusagen gesehen haben, wenn sie wirklich mal gesehen haben, was ist eigentlich eine Siedlung, wie sieht das aus, wie sieht eine Militärbesatzung aus, oh, hier sind ja Menschen, mit denen man sprechen kann, oh, Israelis haben ja unterschiedliche Meinungen und auch palästinensische Menschen sind nicht alle gleich. Also wenn auf einmal diese ganzen Bilder und Projektionen, die wir in Deutschland haben, mit einer Realität konfrontiert wurden, erst dann war eigentlich danach ein echter Dialog möglich.
Da wurde dann der Dialog zu dem, was vor Ort los ist, mehr als so eine Selbstbespiegelung, die hier passiert. Über diese Selbstbespiegelung hat Meron Mendel ein Buch geschrieben, über Israel reden, kann ich wirklich nur empfehlen. Welche Funktion hat der Diskurs über den Nahostkonflikt in Deutschland? Und da können Sie gerne auch in die Vergangenheit gehen, weil wir ja schon ganz schön lange auch darüber reden in Deutschland und auch, glaube ich, verschiedene Stufen der Verarbeitung hatten.
Vielleicht erstmal würde ich auf die zwei Antworten eingehen. Ich würde euch beide zustimmen. Also, dass, wenn wir reden über den Nahost reden, reden wir über uns selbst. Aber der Betonung ist das Wort wir. Was meinen wir eigentlich mit diesem wir? Und wir haben, und das kommt zu der Geschichte, wir haben zum einen ein politisches Wir, also ein Konsens, der sich für viele, das ist eine neue Erkenntnis, sehr spät sich eingesetzt hat. Nämlich seit 2008 und dann in die Jahre danach, seit Angela Merkel der deutsche Staatsräson für Israels Sicherheit erklärt hat. Dann hat sie in den Jahren, obwohl dieses Konzept am Anfang auf großen Widerspruch auch innerhalb der Politik gestoßen ist, zum Beispiel der Helmut Schmidt fand es überhaupt nicht gut und viele anderen, aber trotzdem, es hat sich in den Jahren danach zu einem Konsens, der AfD am Anfang fand
Warum
es auch
fand
nicht
Helmut
gut.
Warum fand Helmut Schmidt das nicht gut?
Er meint, dass es gefühlsmäßig verständlich, was Merkel sagt, aber politisch, das ist töricht und kann sogar im Zweifel gefährlich sein, also als politische Konzept. Aber es ist schon interessant, oder beispielsweise Gauland sogar von der AfD fand es auch nicht gut am Anfang. Und nach einem Jahr hat er seine Position wieder zurückgenommen und meinte, ja, Staatsräson ganz wichtig. Wir sind jetzt, die AfD sind auch Vertreter der Staatsräson. Also es ist schon interessant, dass in relativ kurzer Zeit ein völlig neues Konzept, wie das eigentlich unsere Erinnerungskultur mundet in einer Loyalität zu Israel, der in den Jahren davor überhaupt nicht vorstellbar war. Wir sind, also es gibt sehr viele Beispiele, auch in also 50er, 60er, 70er Jahren, wo komplett anders gehandelt wird. Also DDR sowieso, als Antizionismus war dort eine Staatsideologie. Aber auch in Westdeutschland, wenn Israel schon 1954 diplomatische Beziehungen mit Westdeutschland aufnehmen wollte, war es ausgerechnet Westdeutschland, der gesagt hat, nein, haben kein Interesse. Und 10 Jahre lang wurde das auf lange Bank geschoben, weil wegen der Hallstein-Doktrin wollten die Westdeutschen nicht riskieren, dass die arabischen Staaten die DDR anerkennen bzw. diplomatische Beziehungen mit denen aufnehmen. Und dann, wenn man da denke, dass irgendwie so eine Reue oder moralische Überlegung dann stattgefunden hat, dass sie 1964 doch diese diplomatische Beziehung aufgenommen hat, das ist völlig falsch. Der einzige und banale Grund dafür war, dass Walter Ulbricht in Kairo als Staatsgast aufgenommen wurde. Und dann waren einige Beamte in Bonn richtig verärgert. Und die Reaktion war der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit Israel. Wenn wir noch 2 Stunden hätten, hätte ich sehr viele weitere Beispiele gegeben. Sei es, wenn Willy Brandt, der Präsident Nixon, sagt, nach dem Ausbruch von Yom Kippur-Krieg, nein, amerikanische Waffen darf nicht über Westdeutschland nach Israel geliefert werden, um Israel zu retten in einem existenziellen, bedrohlichen Moment und so weiter und so fort. Aber mein Punkt ist zu sagen, ja, also diese politische Wir hat sich dann in der zweiten Jahrzehnt, in den 2000er Jahren gebildet. Deutschland hat eine besondere Verantwortung in Form eines Staatsräson zum Staat Israel. Aber das ist auf keinen Fall, kommen wir wieder zu dieser Wir, auf keinen Fall ein gesamtgesellschaftliches Wir, sondern es ist ein politisches Wir. Dann kommen wir, dann springen wir wieder ein Jahrzehnt weiter und kommen zu 2019, wenn ein Beschluss vom Bundestag gefasst wird, die Boykottbewegung BDS sei antisemitisch. Und dann wird diese Staatsräson nicht nur in der Außenpolitik, sondern es wird nach innen gerichtet. Also zu einer Versuch der Politik, die Gesellschaft, ich sage jetzt ein bisschen polemisch, zu disziplinieren, was aber nicht gelingen kann. Und Staatsräson muss man auch, als wenn man den Begriff versteht, das ist ein Top-Down-Begriff. Und dann haben wir, und ich mache wieder einen Sprung zu der Gegenwart, dass wir sind sehr viele Wirs. Also wenn wir sagen, der politische Wir, der eigentlich zu einer Selbstbestätigung, wir haben die Vergangenheit aufgearbeitet haben, deswegen stehen sie auf der Seite Israel. Dann, wenn ich im Campus laufe und mit den Studenten auf diese Pro-Palästina-Camp diskutiere, ist ganz andere Wir. Und es ist nicht im geringsten weniger projektiv als das politische Wir. Wenn sie dann schreien, from the river to the sea, Palestine will be free. Und ich habe noch kein einziger Student begegnet, der mir nennen konnte, welche Meer und welche Fluss damit gemeint wird. Kein einziger. Und ich mache es in jedem Seminar, ich mache es in den Camps. Das ist auch eine projektive Funktion, wenn die dann so stark auf eine Seite schlagen, nicht mit der Forderung zufrieden, sondern mit der Forderung, dass alles Palästina sein soll. Muss man auch hier fragen, welche Projektion hier im Gang spielt. Und so kann man jedes Milieu und jede Gruppe dann fragen, was ist dieser Wir und was ist die Projektion? Und fragen, warum ausgerechnet dieser Konflikt so wunderbare Projektionsfläche liefert.
Danke, Miron Mendel. Per Leo.
Ich möchte eine ganz kleine Ergänzung zu dem, was Alena gesagt hat. Ich bin sehr dafür, dass wir über ganz vieles streiten. Nur möchte ich verhindern, dass wir über Dinge streiten, wo wir uns eigentlich einig sind. Also deswegen als Antwort, ich habe nicht gefordert, dass man die eine Perspektive gegen die andere ausspielt, sondern ich habe dafür plädiert, sie zu unterscheiden. Und alles, was Miron gerade angesprochen hat, wo ich in der Tat sachlich einiges, glaube ich, zu kritisieren hätte, aber ich will das jetzt nicht über die Ufer bringen. Das wäre die Ebene, die ich angesprochen habe, die man meiner Meinung nach auch betrachten muss, neben dem realen Konfliktgeschehen, das du zu Recht angesprochen hast. Also es geht mir darum, die analytisch auseinanderzuhalten und uns dann selbst zu fragen, worüber reden wir eigentlich gerade? Und dann kann es natürlich zu diesen Überschneidungen kommen, dass man sagt, vermeintlich reden wir über Israel und Palästina, tatsächlich aber reden wir über uns selbst. Und dann ist man bei Projektionsmechanismen. Und es gibt ganz viele Brücken, die man richtiger, aber auch falscherweise schlagen kann. Aber um eben diese Brücken schlagen zu können, muss man sie erstmal die beiden Sachen auseinanderhalten. Für mich wäre ein großes Thema, das eben eine extrem problematische Brücke bildet, wäre das Konzept von Antisemitismus, das natürlich extrem politisiert worden ist in den letzten Jahren und das in beiden, sowohl im realen Konflikt, Konflikte sind immer auch mit Moralisierungen verbunden und die israelische Seite sozusagen hat eine ständige Anstrengung unternommen, einen realen politischen Konflikt in dem Sinne zu moralisieren, dass eigentlich der Ursprung dieses Konflikts Judenhass sei. Das ist natürlich eine ideologische Fiktion, die aber wiederum in unserer, das wäre jetzt die Brücke umgekehrt, wir haben deutsche Projektionen nach Nahost, wir haben aber auch Importe von bestimmten Deutungsmustern, die hier auf sehr fruchtbaren Boden stoßen. Und das Konzept von Antisemitismus, also ein moralisches Konzept, eine Entpolitisierung eines Konflikts, wäre eine solche Brücke. Aber damit man diese Brücken, diese Projektionen, diese Importe thematisieren kann, muss man die beiden Ebenen analytisch auseinanderhalten. Darum ging es mir, nur zum Verständnis.
Wenn wir von diesen verschiedenen Wir sprechen und sich auch der Umgang mit den Wir oder der Versuch, diese Wirs zu lenken gehen, welche Aspekte dieser Pluralität, welches Wir wurde denn nicht gesehen lange im deutschen Diskurs? Oder welche sind unterbeleuchtet, Alena Jabarin? Ich bin jetzt immer noch ein bisschen vor dem 7. Oktober, weil ich gerne eruieren möchte, wo kamen wir eigentlich her, wie war der Diskurs bestellt, als der 7. Oktober kam, um dann zu gucken, wie die Dynamik dann weitergegangen ist?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich diese Frage gerade nicht gut beantworten, weil ich vor dem 7. Oktober diese unterschiedlichen Diskurse so extrem gar nicht wahrgenommen habe. Man ist ja umgeben von Menschen, mit denen man eine Sprache spricht in der Regel. Jetzt fällt mir auf, dass wir in Parallelgesellschaften uns befinden, also wirklich in Parallelgesellschaften oder dass wir parallele Realitäten haben, dass wir teilweise nicht mehr die gleiche Sprache sprechen. Damit meine ich nicht jetzt so, wie es oft ein bisschen banalisiert dargestellt wird, irgendwie das Bildungsbürgertum versus die, keine Ahnung, migrantischen Jugendlichen, sondern auch innerhalb, sagen wir, gebildeter Kreise. Ich habe das in den letzten Wochen und Monaten häufig erlebt, dass ich mit Menschen gesprochen habe und erschüttert darüber war, dass wir offensichtlich vollkommen unterschiedliche Wahrnehmungen, Emotionen, Sachkenntnisse, Informationen haben und man kommt auf gar keinen gemeinsamen Nenner mehr. Ich weiß nicht so genau, wie das vor dem 7. Oktober war, weil ich glaube, dass wir da ganz viele Debatten oder Diskurse wahrscheinlich einfach gar nicht geführt haben. Also sie fanden
aber gut,
ja,
die Debatte um den BDS-Bundestagsbeschluss, die hatte ja auch eine Genese und das war ja auch eine Reaktion. Aber ich frage einfach per Leo, welche Wirs sind nicht vorgekommen oder zu wenig vorgekommen?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf das Pronomen des Wir bringen würde. Was mir stark auffällt, ist, das schließt ein bisschen anders an, was Miron gesagt hat. Ich würde, glaube ich, die Chronologie oder die Genese dieser Staatsräson-Doktrin etwas anders sehen als du aus historischer Perspektive. Ich würde da durchaus langfristige Tendenzen sehen, die sehr wohl 52 begonnen haben. Aber was auf jeden Fall in der Gegenwart, in der wir leben, diese starke Betonung eines deutsch-israelisch und deutsch-jüdischen Sonderverhältnisses, wobei dieser Unterschied oft gar nicht gemacht wird. Man könnte von einer Achse sprechen, die für beide Seiten, also wenn man jetzt mal Israel und die Bundesrepublik nimmt, durchaus Vorteile hatte. Also Daniel Marwecki, ein Historiker, hat jetzt ein für meine Begriffe hervorragendes Buch über genau diese, den Deal, wenn man so will, in den deutsch-israelischen Beziehungen geschrieben, der immer so lautete: Ihr unterstützt uns politisch, militärisch, ökonomisch und dafür geben wir euch sozusagen den Persilschein, dass ihr jetzt andere Deutsche seid als die Nazis. Also die Unterscheidung der neuen Deutschen von den Nazis ist konstitutiv für die bundesrepublikanisch-israelischen Beziehungen. Und das hat nach 2009 und in den letzten 10 Jahren insbesondere, das ist neu, eine tatsächlich identitätspolitische Dimension angenommen. Also wir können darüber spekulieren, für wie viele Deutsche das gilt, aber das ist immer mit einem politischen Wir. Aber dass dieses politische Wir überhaupt im Namen der Erinnerungskultur eine Engführung dieser Erinnerungskultur auf deutsch-jüdisch-israelische Sonderverhältnisse sozusagen, eine Achse bildet. Das ist wirklich neu, diese identitätspolitische Aufladung der Auseinandersetzung mit dem NS in dieser Achse. Und was, glaube ich, deswegen will ich nicht über wir reden, aber was da tatsächlich, was sich verändert hat seit dem 7. Oktober ist, und unser Panel ist in gewisser Weise in der repräsentativen, in der Bühnenlogik, die wir hier repräsentieren. Ja? Ich hoffe, dass wir alle als Individuen sprechen, aber es ist ja völlig klar, dass hier eine Verteilung stattfindet. Ja? Also ein israelisch-jüdisch Gelesener, ein palästinensisch Gelesener, ein deutsch Gelesener, wie man das immer nennt, aber es hat eine ganz klare repräsentative Logik und wenn man so will, repräsentiert unsere Bühne ein Dreieck. Es ist nicht mehr eine Achse, es ist nicht mehr das deutsch-israelische Staatsräson-Verhältnis, sondern es ist zumindest auf der Bühne hier ein Dreieck.
Und glaube, das würden Sie sagen, ist neu?
Das ist absolut neu. Also die Sichtbarkeit oder zumindest der Versuch darum, auch die, mit allen Schwierigkeiten, die verbunden ist, der Versuch, zum Beispiel Erinnerungskultur auf Migrationsgesellschaft zu beziehen, zu fragen, was bedeutet eigentlich unser nie wieder Imperativ im Hinblick auf Erinnerungskultur? Bedeutet das, dass muslimisch gelesene Menschen, postmigrantische Gruppen jetzt auch genauso Teil sozusagen unserer Erinnerungskultur werden, die wir uns so angeblich hart erarbeitet haben? Oder bedeutet es, dass ganz eigene andere Perspektiven genauso Anspruch auf Repräsentation haben? Das sind Fragen, die länger schon schwelen in der Öffentlichkeit, aber seit dem 7. Oktober sind sie derart aufgeladen, derart konflikthaft geworden, dass offensichtlich man gar nicht mehr umhinkommt, als in so geschützten Räumen wie hier zumindest zu versuchen, aus der Achse ein Dreieck zu machen. Wie es verbunden ist, wie das wiederum angeeignet wird, ist eine andere Frage. Aber das würde ich sagen, ist zumindest bei allen Asymmetrien, die noch bestehen, ein Impuls, von dem ich sagen würde, der ist neu. Bei der BDS-Diskussion zum Beispiel ist das tatsächlich die, oder vorher die Mbembe-Position, alles, was man dann so unter postkolonial auch diffamiert hat, das sind sozusagen Gespräche über Abwesende gewesen. Aber dass der Versuch, diese dritte Position selbst auf die Bühne zu bringen, im Konflikt meinetwegen, versucht wird, ist aus meiner Sicht neu.
Neu und sehr spät.
Absolut.
Weil klar, es ist jetzt schön, dass ich jetzt als Halbpalästinenserin hier sitze, aber also wir wissen ja alle, ihr wisst es, du weißt es, Meron, wie schwierig es überhaupt ist, palästinensische Menschen noch auf irgendwelche Bühnen zu kriegen. Ich weiß nicht genau, ob das ein Gerücht ist, das muss ich vielleicht wirklich mal irgendwann recherchieren, aber angeblich gibt es die größte palästinensische Diaspora europaweit in Deutschland. Also wir haben viele palästinensische Menschen in Deutschland. Die Palästinenser sind ein sehr gebildetes Volk. Die sind an vielen Ecken und Enden wirklich Teile dieser Gesellschaft, integrierte Teile dieser Gesellschaft. Aber die haben schon lange nichts mehr mit deutschen Debatten oder deutschen Diskursen zu tun. Und das ist auch eine Folge von jahrelanger Kriminalisierung und Entmenschlichung und Unsichtbarmachung palästinensischer Menschen in Deutschland. Jetzt, nach Monaten, fällt vielen Institutionen und Redaktionen auf, vielleicht wäre es gut, wenn wir über Palästina oder wenn wir über Gaza sprechen, auch einen Menschen aus Gaza oder Palästina in dieser Diskussion zu haben. Nur jetzt ist es halt so, dass es sehr schwierig geworden ist, Menschen zu finden, die sich noch dazu bereit erklären, das zu tun. Entweder, weil sie Angst haben, weil solche Räume oft feindselig sein können, oder aber, weil sie gar nicht das Gefühl haben, dass es überhaupt noch irgendwas bringt. Du sprichst ja mit einem Ziel. Und wenn du das Gefühl hast, du sitzt da nur, um da zu sitzen, aber es ändert sich nichts, dann machst du es vielleicht auch einfach nicht. Und jetzt sieht man halt ähnliche Gesichter, unter anderem mich, immer wieder in verschiedenen Konstellationen. Und ich finde es auch wichtig und gut, dass das stattfindet und bin auch dankbar dafür. Aber ich finde, wir sollten uns trotzdem das nicht zu einfach machen und wirklich mal darüber nachdenken, woran das denn liegt, dass so viele Menschen aus verschiedenen Bereichen eben nicht mehr sprechen.
Danke. Ich würde jetzt gerne so ein paar Felder beleuchten und wie der Diskurs sich da entwickelt hat nach dem 7. Oktober. Nach dem Attentat am 7. Oktober gab es, also meiner Wahrnehmung nach, als erstes klar war das in den Nachrichten, aber der Diskurs lief sofort los in Social Media. Wer war da tonangebend? Oder vielleicht zitiere ich Eva Illouz von der Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag. Sie hat gesagt, nichts habe sie auf die Tänze auf den Straßen und prominente Denker wie Judith Butler, die von Widerstand sprachen, vorbereiten können. Und dieser verblüffende Mangel an Mitgefühl, der zeige, dass Teile der Linken die Israelis vollständig entmenschlicht hätten. Fangen wir vielleicht mit diesen Reaktionen an. Also wer hat da, wie sind solche Reaktionen zu erklären vielleicht, Meron Mendel?
Wir haben nicht umsonst diese 4 Tage den Titel gegeben, Reflexe und Reflexionen. Ich finde es total spannend, gerade nach dem 7. Oktober zu sagen, wo sind Reflexe in Gang gesetzt und wo gibt es Reflexionsräume. Und gerade du hast die Reflexe beschrieben, diejenigen, die auf die Straße gegangen und getanzt haben. Es gibt auch die fehlenden Reflexe, also die irgendwie hatte ich diese Erwartung, völlig absurde Erwartung, aber dass nach dem große Massaker seit dem Zweiten Weltkrieg an Juden, die Menschen mindestens so reagieren würde, wie sie nach der September 11, 2001 reagiert haben, als sie dann Hunderttausende von Menschen vor dem Brandenburger Tor sich hingestellt haben, als Solidarität nicht mit der Politik von George Bush damals, sondern mit dem amerikanischen Volk. Aber das ist völlig ausgeblieben. Nach 2 Wochen mit sehr viel Mühe hat man statt 200.000 in 2001 20.000 Leute zusammengetrommelt vor dem Brandenburger Tor. Oder hätte man erwartet, dann, also der 7. Oktober war bekanntlich ein Samstag, der 9. Oktober war der Montag, wenn die Kinder in die Schule gehen. Und ich habe 2 Kinder im Schulalter, als sie zurückkamen aus der Schule, habe ich gefragt, hat euch jemand angesprochen? Habt ihr in der Klasse darüber gesprochen? Nein, kein Wort. Was habt ihr gemacht? Ja, wir haben in der Schulaula vor Halloween geprobt. Das war die Antwort. Und so ging es, seitdem frage ich auch sehr viel
Schulleiter. Wie sind diese Reaktionen zu erklären? Also diese ausbleibenden Reaktionen auch?
Also ich denke, das hat mit dieser Wir, das ich vorher angesprochen habe, zu tun. Also dass es gibt ein politisches Konsens. Wir stehen ganz fest auf der Seite Israel und wir haben die Geschichte aufgearbeitet. In Anführungszeichen, wir lieben Juden. Das findet sozusagen auf eine sehr, sehr abstrakte und abgehobene Ebene. Das ist auf jeden Fall keinesfalls ein gesellschaftlicher Konsens. Da sind viele andere Reflexe im Gang. Und dann, wir können da uns dann fragen, warum hat das, also warum findet man keine Empathie? Viele sagen, okay, das ist doch komplex. Also ich will mich jetzt nicht positionieren für eine oder andere Seite. Das finde ich auch so eine falsche Reflexion. Denn auch wiederum muss man jetzt nicht, wenn ich mein Facebook nach der Anschlag in Charlie Hebdo, mein Facebook-Profil auf Je suis Charlie ersetze, bedeutet nicht, dass ich mich gemein mit jedem Inhalt der Charlie Hebdo gepostet hat, sondern das ist erstmal ein Zeichen, ich bin gegen Terror, ich bin gegen Islamismus. Also niemand hat sich so die Latte so hochgesetzt und sagt, damit ich, wenn ich mich Empathie zum Ausdruck bringe, dann unterstütze ich die Republikaner von George Bush oder die Charlie Hebdo, sondern jeder war kognitiv und emotional, und das ist der Punkt, emotional in der Lage, eine Empathie zum Ausdruck zu bringen, ohne sich vereinnahmen zu lassen für eine oder andere politische Richtung. Und das ist wohl im Fall von Israel nicht gelungen. Ich denke, das hat auch mit der Art und Weise, wie Israel wahrgenommen wird, also sehr projektiv, abstrakt. Die meisten kennen unter uns kennen Franzosen, die kennen Amerikaner, und das ist kein Zufall, das gibt es auch sehr viel da in dem Bereich, die wenigstens kennen Israelis, und dann begreift das viel mehr als Elitenprojekt. Okay, das ist etwas, das so der Bundeskanzler und die Außenministerin, sie sollen dann irgendwie was dazu sagen, das ist jetzt nicht meine Sache. Und emotional ist der Nahost sehr, sehr weit, wenn es geht darum, an die Menschen zu denken. Das hat damit zu tun, auch was Per und Alene gesagt haben, dass es geht viel mehr um uns selbst. Es geht weniger um die Menschen dort. Und diese, wenn schon Emotionalisierung da stattfindet, ist es so eine Empörung, die über uns selbst geht, also an so eine, die unsere moralische Berechtigung dann nochmal auf den Prüfstand stellt, dass wir absolut richtig auf der moralischen Seite stehen. Viel weniger geht es darum, den Blick dahin zu lenken und sagen, was in die Situation dort? Und das kann genauso, wie Alena gesagt hat, wie ist die Situation von Palästinensern auf den Checkpoints? Oder wenn sie von Siedlergewalt dann betroffen sind. Aber genauso paradoxerweise, auch wenn es um Menschen in den Kibbuzim oder in den Musikfestival, die abgeschlachtet werden, da findet genauso wenig Identifizierung, Interesse und Empathie statt.
Ja, also da möchte ich vielleicht noch eine andere Stimme hier ins Panel bringen. Azal Dardan hat in diesem Band Trotzdem Sprechen, der Essays und Gedanken versammelt von verschiedenen Perspektiven auf diesen Konflikt. Und sie hat geschrieben, sie verspüre eine starke Abwehr, wenn angesichts des Geschehens in Israel und Palästina jetzt politische Statements von der deutschen Kunst- und Kulturlandschaft gefordert werden. Und ich muss auch sagen, ich fand es befremdlich, dass wir uns jetzt alle irgendwie in einem ganz begrenzten Format äußern sollen, weil ist das das Format, wo wir das verhandeln wollen oder nicht? Wie sehen Sie das? Dieser Zwang zu einem Bekenntnis, dieser Zwang vielleicht auch dazu oder diese Forderung mindestens Position zu beziehen.
Das bringt natürlich überhaupt nichts. Also es bringt nichts. Es bringt den Menschen nichts und das ist ja genau der Punkt, den wir jetzt gerade auch hatten. Ich klebe mir halt einen Sticker, einen Israel-Sticker auf die Tür in der Redaktion und bin dann auf der richtigen Seite, aber ich habe weder Empathie vielleicht empfunden, noch aktiv Solidarität zum Ausdruck gebracht, noch in irgendeiner Form bin ich an die Wurzel des Problems gegangen. Also Bekenntnisse waren ja viel vorhanden und trotzdem hast du ja, und viele Menschen, aber auch PalästinenserInnen halt Empathielosigkeit bis heute ja auch gespürt.
Das ist doch paradox, oder?
Naja, es geht ja wirklich um dieses, du hast ja eben gerade gesagt, woran das liegt. Ne? Ich bin keine Psychotherapeutin und ich habe das auch nicht empirisch untersucht. Aber ich glaube, das hat auch viel mit einer Überforderung zu tun, wenn du zum Beispiel von den Schulen sprichst. Also ich weiß zum Beispiel, ich kenne viele Lehrer und Lehrerinnen in meinem Umfeld, die auch an mich herangetreten sind, die auch gesagt haben, dass sie komplett überfordert sind mit der Situation. Also eigentlich sollte es einfach sein, erstmal mit zivilen Opfern Empathie zu zeigen. Das sollte eigentlich, gibt's da nicht viel zu diskutieren. Wenn Kinder getötet werden, werden Kinder getötet, egal woher dieses Kind kommt. Da müsste man eigentlich in der Lage sein, Empathie zu zeigen. Ich glaube, dass das auch ein Resultat dessen ist, was ich vorher angesprochen habe, dass wir so eine verkorkste Beziehung zu dieser ganzen Israel-Palästina-Situation haben, dass da so viel Unwissenheit, aber auch Angst ist, irgendwas Falsches zu sagen, dass viele Menschen in diesem Land wie gelähmt sind auf eine bestimmte Art und Weise. Also ich kann zumindest sagen, dass es viele Menschen gibt, die sehr viel Empathie empfinden, sowohl was die Opfer des 7. Oktober betrifft, als auch was die palästinensischen Opfer in Gaza betrifft, aber überhaupt nicht wissen, wie sie das zum Ausdruck bringen können, ohne in irgendeiner Form was Falsches zu sagen. Das ist keine Entschuldigung, weil wie gesagt, ich finde zumindest für zivile Opfer, also ich würde mir noch mehr erwarten, ich würde schon auch erwarten, dass man sich politisch auseinandersetzt und auch Forderungen artikuliert, aber zumindest mit zivilen Opfern sollte man in der Lage sein, Empathie zu zeigen. Dennoch glaube ich nicht, dass es eine grundsätzliche Empathielosigkeit ist, sondern wirklich eine absolute Überforderung und eine Lähmung. Und das habe ich zumindest in meinem auch beruflichen Umfeld gesehen, wo Menschen erschüttert waren, aber überhaupt nicht wussten, was können wir denn jetzt machen? Und dann ist es eben zu diesen ganzen Bekenntnissen gekommen, in Institutionen, an Universitäten. Man muss sich irgendwie äußern. Wie formulieren wir das jetzt, damit wir das genau richtig gesagt haben? Aber was bringt es den Menschen? Wir sind gut darin, eben diese Bekenntnisse zu machen. Aber oftmals glauben wir dann, damit sei es getan. Und das ist es eben nicht.
Ich glaube, man kann den Unterschied zwischen Bekenntnis und Empathie gar nicht stark genug machen. Ein Bekenntnis fordert ja im Grunde, mich einer Seite zuzuschlagen und damit aber auch, ja, mich mit einer Seite zu identifizieren. Es gibt einen grandiosen Psychoanalytiker, Dominic Lacapra, der im Hinblick auf Traumata, Erinnerung, Post-Shoah, Bewusstsein genau diesen Unterschied immer wieder stark gemacht hat zwischen Empathie und Identifikation. Das hat er im Grunde in den innerjüdischen Diskurs eingeführt. Das gilt aber natürlich umso mehr noch, wenn man grundsätzlich nur einen Projektionsblick auf diese Welt hat. Die Identifikation verhindert geradezu Empathie, weil es immer nur um mich geht. Es geht um den Wunsch, auf der richtigen Seite zu sein. Es geht um den Wunsch nach Entlastung. Es geht irgendwie darum, letztlich, dass man mit sich selbst klarkommt.
Und seinen Job nicht zu verlieren.
Es gibt ganz viele auch nachvollziehbare, psychologisch nachvollziehbare Bedürfnisse, die aber genau dieser Empathie im Wege stehen. Und das Komplizierte daran ist, dass die Empathie from day one on eigentlich beiden Seiten gelten musste. Das ist das Komplizierte. Wir haben es mit einem grausamen Terrorakt zu tun, der nichts, durch nichts zu rechtfertigen ist, der natürlich sofort Empathie mobilisieren müsste. Wir haben es aber mit einem Tag danach, wird diese unmittelbare Entsetzen über einen Terroranschlag, über ein Massaker oder ein Pogrom, wie immer man das nennen will, überlagert von einer jahrhundertealten Logik des Konflikts. In dem Moment, wo der israelische Verteidigungsminister von Human Animals spricht und die erste Maßnahme, die komplette Abriegelung der Zivilbevölkerung von Gaza ist, hat man im Grunde gar keine andere Wahl, als wenn man empathisch ist, mit beiden Seiten empathisch zu sein, weil die Katastrophe, die dann ihren Lauf nimmt, die zeichnet sich ja bereits in den Tagen nach diesem Massaker ab. Und das ist unglaublich schwierig, diese menschliche Ressource aufrechtzuerhalten. Ich habe mich gerade, als Sie diese Frage stellten, selber gefragt, warum hat bei mir eigentlich der empathische Impuls mit so einer Verzögerung eingesetzt? Das ist tatsächlich der Fall gewesen. Also ich habe eine Menge in meinem Freundeskreis aus allen möglichen Richtungen und ich muss sagen, ich habe erst mal mit einem radikalen Versachlichungsimpuls reagiert, weil, was ich so stark wahrgenommen habe, waren Bekenntnisforderungen. Schlag dich dieser Seite zu, sei solidarisch, wir und Israel. Und ich habe lange gebraucht, bis ich zum Beispiel diese Unterscheidung formulieren konnte zwischen absoluter menschlicher Solidarität, nicht nur mit den unmittelbaren Angehörigen der Opfer, sondern auch tatsächlich mit der israelischen Gesellschaft. Ich glaube, man macht sich gar nicht klar, was für ein Trauma das für eine staatlich formierte Gesellschaft ist, deren Gesellschaftsvertrag im Grunde das Versprechen von Sicherheit ist. Das setzt aber eine Menge Reflexion voraus, um zu sehen, was für einen Schock das für Israel war. Und genau das ist das Perfide des Terrors, der ja wiederum intendiert war. Aber genau damit geht eine Logik wieder los, sozusagen, die tatsächlich dann die uralten Reflexe des Konflikts mobilisiert. Und dann ist man mittendrin in Lager wählen, Identifikation, Bekenntnisse fordern. Und all das sind Mauern vor der Empathie. Man sollte das sehr, sehr stark unterscheiden. Und ich würde sagen, gerade die symbolische Macht, mit der ständig Bekenntnisse gefordert werden, ist tatsächlich ein Medium der Entmenschlichung.
In dem Zuge kam aber immer die Forderung nach einer Pflicht oder eben auch keiner Pflicht zum Kontextualisieren. Und ich finde, das ist im Nahost oder nach dem 7. Oktober so oft gewesen wie nirgends, dass wenn man jetzt meinetwegen eine politische Position hat, dass man immer auch die andere nochmal mitdenken muss. Also fast wie eine Unmöglichkeit, einfach eine politische Position zu haben. Wie sehen Sie das, Meron?
Gerade als Historiker würde ich immer für Kontextualisierung plädieren, aber es ist immer die Frage der Timing. Und das war schon sehr auffällig, dass also gerade diese Reflexe wurden nicht in Gang gesetzt. Es war kaum eine Empathie. Die Schulen haben weggeschaut. Als ich meine Kinder in die Kita gebracht habe, sehe ich im Augenwinkel, wie Mutter oder Vater so Abstand halten und auf die andere Seite gehen, um mich nicht zu begegnen. Und in diese fürchterliche Moment der Verlassensein Gefühl, in das Gefühl, nobody cares, weil das sind Juden, die sind die erste Stimme, die Reflexe sind die auch, aber muss man doch kontextualisieren können. Also wir hatten eine Woche nach dem 7. Oktober die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Wir sind völlig unter Schock und da Gastland Slowenien, soll jemand vor der Gastland Slowenien 5 Minuten reden und besetzt diese ganze Veranstaltung, um zu sagen, aber auch ihr habt Schuld drauf.
Philosoph Slavoj Žižek hat die Eröffnungsrede gehalten.
Und das war sozusagen nochmal eine in your face. Also erstmal innehalten, erstmal in die Leute in die Augen schauen, erstmal zu versuchen zu begreifen, was gerade passierte und dann kontextualisieren. Aber wenn man so gleich mit aber, das war eine Art von Retraumatisierung, kann man sagen, oder ein Wiedererleben, das Gefühl des Verlassenseins. Also nicht allein, dass ihr nicht in der Lage seid, Mindestmaß an Empathie an den Tag zu legen, sondern ihr hättet uns jetzt gleich, jetzt aber, das fand ich wirklich fürchterlich.
Ja, gerne. Ich will nur hinzufügen, das war auf der Frankfurter Buchmesse, hast du gerade erzählt, zumindest, also Ehrlich gesagt, was so auf gesellschaftlicher Ebene passiert ist, kann ich gar nicht so genau beurteilen, weil ich, glaube ich, wochenlang meine Wohnung nicht verlassen habe und auch in so einem Tunnel war. Aber ich möchte zumindest hinzufügen, dass von staatlicher Ebene die palästinensischen Menschen aus dem öffentlichen Raum weggewischt wurden. Also es gab Briefe an Schulen mit Hinweisen, man könne die Palästinensertücher verbieten, das könne im gewissen Kontext als Zeichen des Terrors gesehen werden. Das klingt jetzt banal, ne, weil es ist ja nur ein Tuch. Das war nicht banal. Das war also das Palästinensertuch. Ich habe dann später einen Artikel darüber geschrieben für die Süddeutsche Zeitung, weil das war, als will man deine Existenz aus der Öffentlichkeit verbannen bzw. kriminalisieren, und als das Tuch wurde als ein Hamas-Symbol dargestellt, auch unter anderem, weil die Tagesschau zum Beispiel Nachrichtenbilder über Hamas-Terroristen mit Menschen mit Kufir, also mit dem Palästinensertuch, bebildert, was dazu geführt hat, dass Menschen festgenommen wurden oder festgehalten wurden von der Polizei, weil sie eine Kufir getragen haben, dass man es aus den Schulen verbannt hat. Flaggen wurden überstrichen, abgenommen. Das waren also symbolisch diese Bilder, die man in den ersten Wochen auch gesehen hat von Polizisten, die quasi palästinensische Flaggen übermalt haben in der Sonnenallee. Das hatte symbolisch schon die Wirkung auf Menschen wie mich und andere. Okay, alles klar, dann sollen wir jetzt also hier aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Warum? Wir sind nicht verantwortlich für den Anschlag der Hamas. Was passiert hier eigentlich gerade? Und dann vermischt sich das mit dem ohnehin vorhandenen Rassismus in der deutschen Gesellschaft. Dann wird es instrumentalisiert von der Politik für antimigrantische Ressentiments. Und auf einmal hat man eine ganz verschwommene, unklare Gemengelage, in der jeder jedes reinprojizieren kann, die im Übrigen weder zur Sicherheit von palästinensischen noch von jüdischen Menschen auf den Straßen beigetragen hat und beiträgt bis heute. Ich glaube, wir fühlen uns alle nicht mehr sicher. Und geschweige denn in irgendeiner Form den Menschen vor Ort geholfen hat. Also das ist ein ganz gefährlicher Prozess, der da in Gang gesetzt wurde, der auf eine Art und Weise auch anhält bis heute.
Dahinter steckt natürlich die Angst, Antisemitismus Vorschub zu leisten. Und das war immer schon in der Debatte über den Nahostkonflikt etwas, was der Elefant im Raum ist. Diesen Fehler darf man nicht begehen. Wie gehen wir damit um, Meron Mendel? Wo sind da, und vielleicht können Sie uns alle mal endgültig helfen, wann ist Antisemitismus und bis wann geht er nicht? Und wie gehen wir mit der Instrumentalisierung dieses Vorwurfs um? Wenn jemand
ja,
das kann,
also
dann
jetzt bitte aufschreiben. Ich gebe das Rezept.
Aber ganz kurz, übrigens, alleine, dass wir darüber lachen, ist es zwar lustig, aber alleine, dass wir darüber lachen, ist eigentlich tragisch. Also, wenn man mal ganz kurz darüber nachdenkt, ist es tragisch, wo diese Debatte mittlerweile sich befindet.
Weil Lachen ein Gefühl ist von Verlegenheit und auch ein Signal davon, dass man irgendwie so eine Überforderung versucht wegzuretuschieren, oder warum?
Nee, ich meine, weil es so absurd ist mittlerweile, dass wir diese Diskussion auf eine Art und Weise führen und keiner mehr wirklich weiß, wie dieser Begriff richtig anzuwenden ist und woran man Antisemitismus erkennt und wer es entscheidet und wer die Deutungshoheit hat. Und ja, also bitte.
Also ich glaube, die Definitionsfrage werden wir vielleicht auch hier nicht klären können, aber wenigstens dieses Problem mit der Instrumentalisierung, dafür vielleicht ein paar Tipps.
Also einmal, dass eine gesellschaftliche Debatte über die Frage, wann Antisemitismus beginnt oder wann Rassismus beginnt oder wann Homophobie beginnt, ist an sich eine gute Sache. Also wir sollen über solche Sachen diskutieren und wir brauchen keine Papst oder jemanden, der uns das irgendwie verschreibt. Auch übrigens auch nicht ich. Ich bin gerne Teil dieser Debatte und teile auch meine Ansichten. Es ist aber auch interessant festzustellen, dass vor allem, wenn man das aus der Vogelperspektive betrachtet, sieht man interessante Phänomene. Es gibt die Menschen, die immer Belege dafür finden, das ist alles Antisemitismus. Also ich kann so wissen, der nächste Skandal, ich saß mir Mittagessen mit Andreas Görgen, der Staatssekretär im BKM, und die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, nur Andreas, weißt du schon, was das nächste Skandal wird? Und er meinte, ja, natürlich kommt dann der nächste Skandal. Ich habe einige Kandidaten, aber ich weiß noch nicht was. Also wir wissen, der nächste Skandal kommt. Und bevor der nächste Skandal kommt, ich konnte schon aufschreiben, ich weiß schon, namentlich, wer wird dann sagen, ja, es geht hier aber doch um wieder ein Fall von Antisemitismus, der sich ein Ventil findet über vermeintliche Kritik über Israel. Ich weiß, welche Leute diese Position vertreten werden und ich weiß genau, welche Menschen werden die Position vertreten. Schau mal, wieder wird mit einem falschen Antisemitismusvorwurf hantiert. Wieder wird legitime Kritik an Israel als Antisemitismus dargestellt. Auch wieder auf der Vogelperspektive würde ich sagen, vermutlich mal haben die Erste in einigen Fällen recht und in anderen Fällen haben die andere recht. Denn wir haben tatsächlich mit zwei Instrumentalisierungsstrategien zu tun. Das ist nicht zu leugnen, dass seit 1948 haben Antisemiten eine wunderbare Umweltkommunikation. Wenn kurz nach dem Nationalsozialismus die Vorstellung, alle haben auf Erased-Taste gedruckt und die werden alle nicht Antisemiten, ist natürlich völlig falsch. Das heißt, sie haben verzweifelt nach Möglichkeiten gesucht, wie können wir antisemitisch sein ohne Antisemiten, ohne dass wir sozusagen als antisemitisch abgestempelt werden. Und Israel hat seit 1948 einen wunderbaren Kanal dafür. Und wenn beispielsweise die Partei, die Rechten, mit dem Slogan dann werben, Israel ist unser Unglück, weiß jeder, was damit gemeint ist, nicht Israel, sondern es wird versuchen, und übrigens ist es auch gelungen, in drei Instanzen haben sie geschafft, diesen Slogan antisemitismusfrei durchzubekommen. Sie dürfen das auch hier plakatieren. Israel ist unser Unglück, ist legitime Kritik an Israel, laut deutsche Gerichte. Das heißt, wir haben diese Instrumentalisierungsstrategie. Israel-Kritik wird instrumentalisiert, um antisemitismus frei sprechen zu dürfen. Wir haben aber etwas jüngere Form der Instrumentalisierung, nämlich die Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfes. Also wenn ich die Debatte um Genozid jetzt komplett als Antisemitismus bezeichne, damit erspare ich mir jedes Argument. Ich muss gar nicht der Meinung sein, dass es tatsächlich Genozid stattfindet. Aber wenn ich mich nicht mit diesem Vorwurf auseinandersetzen will, sage ich, dass Genozid zu Israel Genozid vorzuwerfen, das sei doch antisemitisch und damit ist es erledigt. Das ist Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfs. Und Marietta Riesenbeck sitzt in der ersten Reihe. Sie weiß, wie diese Art von Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfs funktioniert. Weil kann man durchaus sagen, auf der Berlinale war eine krasse, einseitige, anti-israelische Positionen als Konsens, dann wurden sie dann vorgeführt. Kann man gut oder schlecht finden oder kann jemand egal sein. Aber es gab dort keine einzige antisemitische Aussage, die auf der Bühne getätigt wurde. Dann ist die Frage, warum ist es so schwierig? Weil diese zwei Instrumentalisierungsstrategien sind tatsächliche Strategien und es gibt gesellschaftliche und politische Kräfte, die sie bedienen. Das heißt, in jeder solchen Skandal, in jeder solchen Debatte stellen wir diejenigen, die nicht zu der einen oder anderen Lager gehören und müssen selbst überlegen, was haben wir gerade? Ist die erste Instrumentalisierungsstrategie oder die zweite Instrumentalisierungsstrategie, die gerade im Gange ist?
Per Leo. Ich gebe dir recht, Miran, aber diese Kritik an zwei Instrumentalisierungsstrategien, die sozusagen entlastet uns noch nicht von der Aufgabe, zumindest irgendwie in der Praxis zu definieren oder zu fassen, was Antisemitismus ist. Und es ist ja nicht so, dass es dazu nicht ganz gute Forschung gibt oder auch wirklich praktikable Ansätze. Also ich will mal im Sinne Ihrer Frage sozusagen
die zumindest... Die Resulum.
Ja, genau. Also ich will jetzt gar nicht auf diese ganze letztlich Debatte unter Fachleuten, die ja lang geführt wird, zu sprechen kommen, sondern sagen, es gibt ein paar Handhabungen, mit denen man durchaus sehr gute Orientierung im Alltag hinbekommt. Also die grundsätzliche, nicht die Entgegensetzung, aber die Unterscheidung von jüdisch und israelisch ist eine ganz wichtige, um überhaupt, das ist ja letztlich, das ist der Elefant im Raum, das ist die Frage, wie unterscheide ich legitime, von mir aus überzogene, das hat Miran ja gerade gesagt, legitime, überzogene, wie auch immer, Kritik an Israel von Antisemitismus. Das eine ist möglich, kritisierbar, das andere ist absolut inakzeptabel. Wie kriege ich das hin? Man kann ein paar Richtlinien machen. Man kann auch mit falschen Gründen, auf Grundlage falschen Wissens von Übertreibungen, wie auch immer, gegen irgendeine politische Maßnahme in Israel sein. In dem Moment, wo ich sie vor einer Synagoge äußere, ist sie antisemitisch. Ganz einfach. Weil man sozusagen letztlich ein jüdisches Kollektiv, egal ob man es religiös oder ethnisch oder wie auch immer definiert, als Ganzes haftbar macht für die Politik eines Staates. Umgekehrt, vor der israelischen Botschaft, bildlich gesprochen, ist es immer legitim, solange es nicht dann wiederum andere Grenzen übertritt. Da kommt dann die Frage, wann wird Israel-Kritik so mit antisemitischen Motiven aufgeladen, dass sie sozusagen als solches nicht mehr legitim ist. Und da gibt es ja eine lange Tradition antisemitischer Topoi, Bildsprachen und so weiter, die man, also in dem Moment, wo Netanyahu als Krake dargestellt wird, ist es antisemitisch. Man kann so, das heißt, es ist schon möglich, das zu fassen, aber da muss man auch dran arbeiten. Man muss diese Standards, diese Kriterien immer wieder sozusagen durchsetzen, um dann auch die legitime Kritik an den Instrumentalisierungen leisten zu können. Aber es muss beides gleichzeitig stattfinden.
Na, und wir müssen halt vor allem tatsächlich immer wieder drüber reden und auch den Mut haben, den Brave Space über diese Definition zu streiten. Aber was machen wir denn mit denen, die nicht kommunizieren wollen, sondern die auch streiten eigentlich nur für den Zweck, und da sind wir auch zum Beispiel bei Beispielen im Kulturbereich, bei Boykotten, die eigentlich nur eskalieren und eine Disruption wollen in diesem Diskurs.
Ich wollte gerne ganz kurz eine Sache noch hinzufügen, Entschuldigung. Ist ja wohl außer Frage, dass es wichtig ist und sehr, sehr wichtig und zentral in Deutschland, dass wir über Antisemitismus sprechen. Ich würde mir nur wünschen, dass wir den Fokus auch auf Rechte in der Polizei, im Bundestag, in der Bundeswehr und in allen möglichen anderen gesellschaftlichen Schichten legen, dahin, wo auch Nazis sich bewaffnen und diesen Diskurs nicht vollständig auf migrantisch gelesene Menschen verlagern oder Menschen, die sich für die Menschenrechte von Palästinensern stark machen. Und es bietet natürlich auch ein hervorragendes Mittel der Diskursverschiebung. Und ich muss jetzt diese Rolle einmal einnehmen, weil mir das wichtig ist, das zu sagen. Diese Debatte müssen wir führen, aber sie ersetzt nicht den Diskurs und das Gespräch um das, was gerade in Israel und Gaza passiert. Wie sollen wir überhaupt noch über das sprechen? Was jetzt gerade passiert? Jetzt verhungern Kinder in Gaza. Wo und wie und wann und auf welche Weise und wer kann darüber sprechen, sachlich, faktisch, unemotionalisiert? Wer kann protestieren, von seinen demokratischen Grundrechten Gebrauch machen, wenn all das auch immer wieder Teil eines Diskurses wird, der eben auch dann bewusst instrumentalisiert genutzt wird, um diesen Diskurs zu verschieben? Also beide Diskurse sind wichtig. Sie sind nur zwei unterschiedliche Gespräche. Sie überschneiden sich auch. Nur im Moment wird halt aktiv alles verschoben. Und es geht wirklich immer direkt um diese eine Thematik. Ich sehe gerade keine Räume in Deutschland, in denen sachlich, in denen ExpertInnen, die sich wirklich gut auskennen, ohne Emotionen über das sprechen, was gerade in Israel und Gaza passiert, wie wir das Töten verhindern können, welche Rolle wir auch als deutsche Zivilgesellschaft spielen, wie wir auch demokratisch Einfluss auf unsere Regierung nehmen können, damit es zu einer politischen Lösung kommt. Ich sehe diese Räume gerade nicht. Diese Vermischung wird, glaube ich, auch ganz bewusst von manchen Leuten hervorgerufen, um eben sich auch mit gewissen Fakten nicht auseinandersetzen zu müssen.
Wir sind in den Berliner Festspielen, aufgezeichnet am 15.06. in einer Diskussionsrunde mit Alena Jabarin, freie Autorin, Perleo-Historiker und Meron Mendel-Historiker. Lassen Sie uns noch kurz über die Kräfte sprechen, also es arbeiten hier verschiedene Strategien und einige haben tatsächlich auch die Strategie, Eskalation und Verständigung eigentlich unmöglich zu machen. Manche Protestierende, nicht alle, darf man auch nicht verallgemeinern, aber wie gehen wir mit denen um, Meron Mendel?
Also wir haben tatsächlich in diese Lagerbildung mit einer Situation, eine binäre Situation zu tun. Also gerade der Appell von Alena von Eben würde ich mich gerne anschließen. Also wir brauchen eine konstruktive Debatte, wie kann man Einfluss auf die Situation dort einnehmen. Also diese Sache treibt uns zusammen, weil wir die Leute vor Ort kennen. Und die Leute vor Ort sind uns wichtig und die in irgendwelche Art und Weise zu helfen, das ist für mich das oberste Ziel. Also wenn ich sage, jetzt das Thema Antisemitismus oder Rassismus und hier und alles, was hier passiert, interessiert mich natürlich sehr, aber an allererster Stelle ist mir wichtig, irgendwie noch alles, was ich kann, einen Beitrag leisten, dass wir den Menschen vor Ort helfen. Und wenn ich sage, Menschen vor Ort helfen, das sind die Kräfte, die dort in diese schlimme Situation doch vor Annäherung, vor einen irgendwie politischen Prozess dann was tun. Und deswegen ist gerade diese Polarisierung, gerade der Versuch dann, die eine, der andere Lage oder andere Sichtweise zu delegitimieren, diese Boykottmentalität, das wir immer wieder erleben, nicht nur in der Kunst- und Kulturbetrieb, aber auch, wenn Alena hat schon vorher gesprochen hat von Boykott von palästinensischer Stimme nach dem 7. Oktober.
Wenn Demonstrationen verboten
oder
worden oder Kongresse
abgesagt
oder so, werden.
Dazu, das ist absolut unerträglich. Und zugleich, wir sehen auch, dass er auch weltweit, aber auch inzwischen in Deutschland, israelische Stimmen werden auch gecancelt, dass Israelis werden nicht mehr eingeladen. Wir haben eigentlich eigentlich die gleiche Mentalität, die eingesetzt wird. Wenn zum einen die Palästinenser werden automatisch vor das Handeln der Hamas gemacht, werden Israelis automatisch vor das Handeln der Netanyahu-Regierung verantwortlich gemacht. Zweitens, das gehört zu der Mentalität, dass gerade wir haben vorher gesagt, es ist hier kein Safe Space, aber wir haben diese Safe Space-Mentalität in einer ziemlich verquerte Art und Weise, nämlich ein Safe Space ist ein Ort, wo ich nicht mit Argumenten zu konfrontieren habe, die mir nicht gefallen. Wir haben verlernt, die Möglichkeit, argumentativ miteinander umzugehen, sondern es geht darum, den vermeintlichen Gegner von der Weg zu räumen. Und das gehört dazu, dass der andere wird nicht nur als jemand, der eine andere Meinung hat, sondern der andere wird automatisch als Feind gesehen. Ich rede nicht von die tatsächlichen Feinde, die vor Ort sind, sondern ich rede hier in unserer Diskussionskultur. Und dann kommen wir zu dem Punkt, womit wir angefangen haben. Wozu dient das Ganze? Wenn wir sagen, es den Menschen vor Ort gar nicht hilft, wem hilft das? Das hilft uns selbst, sind wir wieder bei uns, es hilft uns selbst in das Gefühl, ich stehe auf die einzige legitime moralische Position und es ist eine Art von Selbstbestätigung. Also indem wir in diese Logik immer wieder agieren und sie immer wieder reproduzieren und immer wieder versuchen, andere Meinungen aus dem Weg zu räumen, verschaffen wir uns selbst eine Befriedigung, weil wir bestätigen uns selbst, dass wir selbst moralisch sind und wir sind auf die einzige moralische, legitime Position vertreten.
Und wie geht man mit jemandem um, der die eine Seite mit der einen Meinung aus dem Weg räumen möchte und nur die eigene gelten lässt?
Also die Antwort ist ziemlich einfach. Diskurs. Also wenn ich dann
aber das ist ja genau, was sie nicht möchten.
Wenn ich dann auf den, gut, sie müssen das nicht möchten, aber kann man sie trotzdem zwingen? Wenn ich auf dem Campus gehe und ich sehe diese Pro-Palästina-Demos, dann gehe ich auf die zu, ich greife an das Mikro und spreche mit diesen Leuten und versuche dann, ihn wieder damit zu konfrontieren. Was meint ihr genau, wenn ihr sagt, from the river to the sea, Palestine will be free? Und wenn sie mir erklären, ja, dann sollen alle Zionisten nach Europa, dann sage ich, okay, was wollt ihr mit 7 Millionen Menschen machen? Und dann wird vor ihr eigenen Augen geführt, dass sie eigentlich eine Vernichtungsfantasie haben. Natürlich, das wird sie nicht alle überzeugen, aber ich gehe immer davon aus, dass gerade diese Momente bei mindestens am Rande solche festgefahrene Ideologien am Rande doch einen Zweifel aufwirft. Und auch wenn wir hier 4 Tage haben, wo wir ein Drittel der Speaker sind Palästinenser und ein Drittel sind Israelisch und ein Drittel sind weiß ich was auch, dann haben wir gerade diese Räume, wo man miteinander streitet. Und ich glaube schon, dass wenn man wirklich radikal und kompromisslos auf Diskurs einsetzt, das ist die einzige Antwort auf diese Boykottmentalität.
Per Leo.
Also ich würde dir vollkommen recht geben, für unsere Welt. Aber gerade wenn es um die Frage geht, welche kleinen Hebel haben wir überhaupt, um das schreckliche Leiden dort zu lindern, dann würde ich sagen, das ist eine politische Frage. So wie dieser Konflikt am Ende nur politisch gelöst werden kann, ist auch der Hebel, der in Gang gesetzt werden muss, damit sich dort jetzt was ändert. Und wir reden ja erstmal nur über einen Waffenstillstand. Natürlich politisch. Und da hilft Diskurs relativ wenig, da hilft Protest aber sehr viel. So, das, wenn man sich mal der Weg über etwa über die Veränderung.
Aber wie unterscheiden Sie denn dann Diskurs und Protest?
Naja, das ist eine Frage der
also
der
so demografisch also, einfach, wenn nein, ganz viele
nein,
Leute.
Nein. Letztlich ist es die, wie kann man Druck auf die israelische Regierung aufüben? Der Weg dahin führt nur bei Washington. So, warum versucht denn mehr schlecht als recht die Administration Biden gerade tatsächlich Druck auf Israel auszuüben? Nicht zuletzt, weil die demokratische Basis, die eigenen Leute, ja, linksliberale Jugendliche, Studis, sehr viele jüdische Amerikaner in Koalition mit Migranten, Postmigranten aus dem arabisch-muslimischen Raum, aber auch der ganzen demokratischen Öffentlichkeit enormen Druck auf die eigene Administration ausübt. Und das ist eindeutig ein Hebel, der nicht über Diskurs läuft, sondern über Protest. Aber über einen Protest, der wiederum, da bin ich bei dir, insgesamt, wenn man sich den Campus anguckt, viel intelligenter organisiert ist als bei uns. Also es gibt dort sehr kluge symbolpolitische Allianzen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Protestierenden, also in dem zum Beispiel gemeinsam ein Schabbat gefeiert wird, aber bei denen eine Kufia getragen wird. Das sind letztlich symbolische Mixturen sozusagen, die eigentlich keinen Sinn ergeben, die aber sehr gut subversiv sozusagen diese Lagerbildung, diese Binarität unterlaufen und dadurch dem Protest enorm an Schlagkraft verliehen haben. Genau das könnte man in Deutschland auch tun. Ich würde sagen, ein großes Problem der Dummheit am Campus ist, dass keine Allianzangebote an nicht ideologisierte Protestierende gemacht wird. Man könnte so viel stärker sein, wenn man bestimmte Dummheiten ausschließen würde. Aber letztlich läuft es über die Wirksamkeit von Protest.
Da möchte ich mich schnell rein und mich bedanken. Wir haben aufgezeichnet am 15.06. in den Berliner Festspielen bei den Thementagen Israel und Palästina, Reflexe und Reflexion. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Alena Jabarin, bei Per Leo und bei Meron Mendel.